Energy X Follow, die Social Influence Show.
Einen schönen Abend, es ist Dienstag 20 Uhr und das heißt, wir haben eine neue Folge hier bei uns im Studio und einen neuen Gast und zwar Lisa Thoma, die ist heute bei uns.
Hallo, hi.
Hi Lisa, es ist sehr cool, dass du da bist, weil du bist mal keine aktive Influencerin im klassischen Sinn, sage ich jetzt mal.
Absolut, das kann man richtig sagen.
Du warst früher YouTuberin, richtig?
Absolut, ich war Do-It-Yourself-YouTuber.
Sehr cool. Und es hat dann ja so die ein oder anderen Gründe gegeben, warum du damit aufgehört hast. Und genau darüber werden wir heute sprechen und auch über deine ganzen Jobs, die du jetzt machst. Du bist Universitätsdozentin, Keynote-Speakerin, du machst Content-Creation immer noch. Ich glaube, da haben wir heute vieles, was wir besprechen können.
Ich freue mich drauf.
Ja, schön, dass du da bist und auch schön, dass ihr da seid. Petra und Ilja.
Ich habe darauf gewartet, danke.
Bitte gerne, euer berühmtes Hallo.
Hallo.
Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr werdet dann, glaube ich, noch bei der Lisa ein bisschen drauf eingehen, wie sie jetzt so ihren Content betreibt, warum sie mit YouTube aufgehört hat. Da gibt es ja bekanntlich viele Gründe, warum man es liebt oder vielleicht verteufelt.
Voll.
Also, wir haben viel vor, deswegen hören wir uns gleich wieder. Lisa Thoma ist heute bei uns, früher YouTuberin, heute Content-Creatorin und Universitätsdozentin. Das ist ein wilder Sprung, würde ich sagen.
Also, wenn du es so sagst, klingt es wirklich witzig.
Oder eigentlich?
Absolut.
Vielleicht kannst du uns jetzt mal kurz abholen, was machst du wirklich heute, also in der Gegenwart? Was ist deine Jobbeschreibung?
Ja, da tue ich mir selber ein bisschen schwer, ehrlicherweise. Ich helfe Unternehmen und Personen, wie sie online sichtbarer werden. Das sind unterschiedlichste Schritte, notwendig natürlich. Ich unterrichte auf ein paar Universitäten und Fachhochschulen und ich habe eine Content-Creation-Agentur. Also wir machen Video-Content.
Was für Fächer unterrichtest du da? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also ehrlicherweise alles so also ein bisschen breit gefächert, von Kommunikationspsychologie bis hin zu Social-Media-Trends oder interpersonelle Kommunikation. Also alles ein bisschen kommunikationlastig.
Klingt eigentlich wie ein cooles Unifach. Also es klingt irgendwie locker und eigentlich nicht so traditionell konservativ unimäßig, oder?
Also meine Studierenden lieben es sehr. Also.
Das glaube ich dir. Aber das heißt, du holst die Leute ab, was es für Trends gibt, wie die entstehen und die kommunikativen Hintergründe, oder?
Absolut. Ich glaube, davon gibt es einfach noch viel zu wenig wissenschaftliche Lektüre und es wird auch viel zu wenig unterrichtet.
Und gibt es auf dem Gebiet wissenschaftliche Lektüre jetzt schon, oder?
Tatsächlich. Also es kommt immer mehr raus, ganz ehrlich. Mit der Zeit wird auch immer mehr noch kommen, glaube ich.
Du bist ja auch Buchautorin. Was können wir uns darunter vorstellen? Welche Art von Buch?
Naja, ich war, wie du schon gesagt hast, jahrelang YouTuberin im Bereich Basteln. Gemeinsam mit Joanna waren wir da tatsächlich der erfolgreichste Kanal im gesamten Dachraum. Hat Millionen von Followern und Views. Und da habe ich ein Buch dazu geschrieben. Da geht es ein bisschen um Selbstwert und natürlich Basteltipps.
Eh klar, die gehören dazu. Das heißt, YouTube war lange ein großer Teil deines Lebens. Wie lange hast du es gemacht, von wann bis wann und wie war da so der Wachstum damals auf der Plattform? Vielleicht kannst du uns da mal kurz was davon erzählen.
Also ich habe vor tatsächlich 9 Jahren genau begonnen, mein erstes Video hochzuladen.
Wahnsinn.
Und ich glaube, jeder, der hier schon mal ein Video online hochgeladen hat, dieser allererste Moment, wo man auf Teilen klickt, ach, hat man schon ein bisschen Angst und Sorge. Und ich habe das ehrlicherweise begonnen als Ausgleich zu meinem klassischen Job. Also ich war damals PR-Beraterin und war eigentlich schon sehr jung selbstständig und dachte mir, hey, meine Passion, ich vernachlässige die einfach viel zu sehr. Also vielleicht kennst du das, jeder hat so einen inneren Schweinehund, irgendein Hobby, was man komplett vernachlässigt.
Ja.
Und bei mir war das einfach Basteln.
Ja, du redest gerade mit der absoluten Bastelmaus, deswegen, ich bin in der Welt zu Hause. Kommt man sich, oder weil jetzt ist es ja nichts Neues mehr, aber vor 9 Jahren kann ich mir vorstellen, kommt man sich vielleicht ein bisschen komisch vor, zu sagen, ich mache jetzt ein Bastelvideo, ich lade jetzt Bastel-YouTube-Sachen hoch? Oder?
Ja, vor allem es geht noch weiter. Ich hatte ein abgeschlossenes Masterstudium, auch mit Fokus auf politische Kommunikation und habe tatsächlich dann aus Socken Plüschtiere gemacht. Also das ist schon ein bisschen eigenartig.
Also eigentlich 2 Welten.
Absolut, 2 Welten. Aber es war meine Passion und ich dachte mir, wenn ich nebenbei Videos hochlade, dann überwinde ich so diese Hemmung, dran zu bleiben.
Hast du dich dann auch so gefühlt irgendwie, wenn du so 2 Personen hättest und 2 Welten, die du bedienst?
Ja, absolut. Am Anfang auf jeden Fall. Bis dann der Zeitpunkt natürlich kam, wo es erfolgreich wurde. Aber das hat schon lange gedauert.
Was heißt erfolgreich? Also von welchen Zahlen sprechen wir? Wie viele Abonnenten habt ihr zum Beispiel gehabt auf eurem Account?
Also im englischsprachigen Account sind es tatsächlich über 1 Million Follower von Joanna und im deutschsprachigen war es 250.000 auf YouTube und auf TikTok 200.000 Follower.
Wahnsinn.
Und ich glaube, fast wichtiger als die Followerzahlen sind hier eigentlich die Aufrufe und die waren halt wirklich 10, 12 Millionen jeden Monat über viele Jahre.
Verrückt.
War ich von Anfang an klar, dass es mit dieser Nische so groß werden kann?
Absolut nicht. Mega. Also ich glaube ganz ehrlich, für mich war so die Herangehensweise, für mich selbst regelmäßig basteln und etwas hochladen und mich selbst überwinden, dass ich dranbleibe. Weil ich glaube, das braucht man, so ein bisschen den Push von außen, wenn man ein Hobby hat, an das man sich nicht oft hält.
Wieso wolltest du dranbleiben? Wieso war dir das damals wichtig? Schon mit dem Gedanken eben, da was draus zu machen? Oder einfach zu sagen, hey, das wird jetzt die neue Routine von mir?
Ehrlicherweise, innerer Schweinehund, wie kann ich mich überwinden, dass ich regelmäßig ein Hobby mache? Aber ich glaube, heutzutage ist es nicht besser, wo ich selbstständig bin. Da muss ich irgendwie einen neuen Kanal jetzt machen für meine Hobbys.
Okay, das heißt, du wolltest dich quasi einfach selber ein bisschen raus aus deiner Komfortzone.
Absolut.
Mehr oder weniger. Und das hat dann irgendwie Fahrt aufgenommen.
Tatsächlich, aber es war auch damals nicht wirklich ein Beruf in dem Hinsicht und auch nicht wirklich angesehen. Also ich habe mich als Videobloggerin verkauft, weil alles andere war irgendwie eigenartig.
Und Influencerin, der Begriff war überhaupt noch nicht vorhanden,
absolut
oder?
Absolut nicht, das war eine Krankheit.
Und wie ist es jetzt? Deinem Beruf kommt dir das ja schon zugute, dass du Erfahrung hast in dem Social-Media-Bereich, oder?
Absolut. Es ist meine Passion bis heute. Ich liebe es, Content zu erstellen. Aber ehrlicherweise, nach den vielen Jahren Basteln bin ich eines Tages aufgewacht und mir gedacht, ich spüre es nicht mehr. Und ich bin so ein Mensch, ich finde, man soll die Dinge, die man macht, nur machen, wenn man sie aus Herzen gerne tut. Und für mich war dieser Moment einfach so, okay, ich muss was Neues machen, ich muss was Neues suchen. Und Uni und Unterrichten hat sich sofort angeboten, weil ich das einfach immer schon ein bisschen nebenbei gemacht habe. Und natürlich Content-Kreation weiterhin, aber nicht nur für mich, nicht nur basteln, sondern einfach breiter. Und das ist super abwechslungsreich.
Das heißt, du hast den Bastelkleber auf die Seite gelegt und bist aber der Content Creation treu geblieben.
Absolut.
Was findet man jetzt so online bei dir? Weil man darf jetzt, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen so an, du warst YouTuberin und bist jetzt weg von Social Media, aber so ist es ja absolut nicht, sondern du bist jeden Tag noch aktiv auf Instagram und Co. Was findet man denn jetzt so bei dir auf deinem Account?
Tatsächlich bin ich der Überzeugung, dass viel zu viele Infos rund um Social Media oder aber auch wirklich Business-Tipps einfach nicht die Bühne bekommen, die es bekommen sollten. Und deswegen teile ich auf meinem Kanal, also Lisa Sophie Thoma jetzt auf Instagram, TikTok und auch auf YouTube und LinkedIn tatsächlich, aktuelle Studien rund um Kommunikationspsychologie. Was kann man im Business machen? Wie kann man sichtbarer werden? Eigentlich Step-by-Step-Anleitungen, wie man auf Social Media erfolgreich wird.
Mich interessiert ja dieses Ende auch von deiner YouTube-Karriere. Also wirklich zu sagen, hey, ob es jetzt ein erfolgreicher YouTube-Kanal ist oder ein erfolgreiches Business, ganz egal, zu sagen, ich nehme was, was erfolgreich ist und höre auf und orientiere mich völlig neu. Wie es dazu gekommen ist und wie es danach weitergegangen ist, das werden wir gleich besprechen. Lisa Thoma ist heute bei uns im Studio. Lisa, du bist jetzt Universitätsdozentin, früher aber YouTuberin. Sehr spannender Werdegang. Du hast vorher schon erzählt, du hast einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel gehabt mit vielen Millionen Klicks und Abonnenten. Irgendwann hast du dich aber entschieden, damit aufzuhören. Warum?
Ganz ehrlich, ich habe begonnen mit dem Gedanken, Menschen zu inspirieren und aber auch selbst meine Kreativität so ein bisschen auszuleben. Und aber an einem gewissen Punkt geht es dann einfach um die Performance. Irgendwann wird es ein Business, du hast Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und das Ziel ist, wie kann ich maximal viel Reichweite konstant halten, um meine Werbekunden auch zu behalten.
Das heißt, irgendwann ist der Spaß verloren gegangen.
Irgendwann ist es ein Business und du machst dir mehr Gedanken darüber, was Reichweite bekommt und nicht darüber, was du wirklich aus Herzen basteln möchtest. Und das hat mir ein bisschen wehgetan.
Ganz kurze Frage, weil du hast vorher gemeint, es hat lange gebraucht, bis es abgehoben ist. Wie lange hat das gebraucht? Und wie lange hat es gebraucht, bis du sagst, ey, das ist mir zu viel?
Ganz ehrlich, begonnen hat das damit, dass ich es für mich selber gemacht habe. Und es gibt diesen ganz, ganz langen Zeitraum, wo du 15 Views hast und die sind von dir selbst. Und dann hast du ein paar Kommentare und das ist die Familie. Danke vielmals an der Stelle. Und dann ging es tatsächlich bei mir nach so 5, 6 Monaten, hat mich der erste Kunde kontaktiert, ob ich Content für sie kreieren würde.
Cool.
Tatsächlich nicht auf meinem Kanal, sondern auf deren Kanal. Also eigentlich habe ich zuerst Content Creation gemacht, was ich heute mache. Okay. Und dann erst nach 1,5 Jahren circa kam dieses eine berüchtigte Video, wo man sagt, das ist dieser Overnight Success, der es ja eigentlich nicht ist. Weil eigentlich hast du ja schon viele Monate kreiert, bis dann dieses Video erfolgreich wird.
Du weißt noch, welches Video das war?
Absolut, natürlich.
Welches war das?
Das war ein Video, wo du 10 verschiedene Bastelideen hattest mit Dingen, die du schon zu Hause rumliegen hast. Also geil. Müllrecycling.
Geil. Lieben wir. Ja.
Lieben wir? Lieben wir.
Was heißt Success Overnight? Was kann man sich zahlenmäßig darunter vorstellen oder Dimensionen?
Also das waren wenige Tage und es war von ein paar tausend Followern plötzlich 80.000, 90.000.
Was hat sich danach dann verändert, also so direkt danach?
Ich habe das nicht realisiert. Also ich bin nicht ein Mensch, der mit dem Gedanken in Social Media gegangen ist, Reichweite zu bekommen oder Fans zu haben. Für mich war dieser Moment eigenartig, als ich in einem Supermarkt stand und vor mir ein Kid steht und einfach heult und ich mir denke, um Himmels Willen, hast du deine Mom verloren? Alles in Ordnung? Kann ich dir irgendwie helfen? Und dann war so, oh mein Gott, Lisa, 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 Lisa. Und ich war so, oh, du bist ein Fan. Ich habe Fans, was passiert hier? Und das habe ich einfach ewig lang nicht geschnallt, weil das nicht auf meinem Radar war.
Wie hat sich das angefühlt?
Eigenartig. Irgendwo fühlt man sich geehrt und humble. Ich glaube, die vielen Jahre mit Meet and Greets und Co. Waren unfassbar eine Ehre für mich. Sehr faszinierend, aber dann doch irgendwo eigenartig, weil ich nicht der Mensch dafür bin.
Vielleicht eine Frage, weil jetzt machst du immer noch Content, aber jetzt im ganz anderen Bereich, Business-Bereich. Jetzt, wo du weißt, wie es funktionieren kann, dass einmal das Video kommen kann, wo alles verändert, arbeitest du darauf hin oder ist das kein Platz in deinem Kopf?
Überhaupt nicht. Also ich glaube, Okay. Man muss Social Media so beginnen, dass man sich Gedanken macht, warum macht man das überhaupt? Aber ich glaube, ihr wisst das. Es ist einfach etwas, wo man sich denkt, okay, will ich Reichweite bekommen? Will ich was verkaufen? Will ich Vertrauen aufbauen? Oder will ich einfach virale Videos haben? Virale Videos sorgen nicht unbedingt für Verkäufe. Natürlich, aber ich möchte ehrlicherweise jetzt einfach eine Community haben und Menschen inspirieren. Cool. Das heißt, ich weiß ganz genau, das werden nicht 10 Millionen Views im Monat, dafür gibt es auch nicht genügend Social Media interessierte Menschen.
Aber dafür sind die Views viel mehr wert und genau das, was du haben willst eigentlich, gell?
Absolut, und ich glaube, um das geht es eigentlich im Endeffekt, dass man das macht, was einen wirklich glücklich macht und nicht um Zahlenreichweite oder maximal viele Menschen erreichen.
Glaubst du, dass das jetzt ein bisschen mehr eine Nische ist, die du bedienst als...
Absolut. Und ich muss ehrlich gestehen, da gab es diesen Moment, wo ich meine Eltern hingesetzt habe und gesagt habe, hey meine Lieben, also ihr habt mich hier, ich bin 10 Millionen Views im Monat gewohnt und der Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, war tatsächlich im Monat mir so 12 Millionen. Und Da habe ich echt mir entschieden, so ich höre jetzt von einem Tag auf den anderen auf, eigenartig für die Fans. Und ich habe meine Eltern hingesetzt und habe gesagt, bitte, ihr müsst mir helfen, wenn ich nächsten Monat hysterisch bin, wenn das nur ein paar zigtausend Zuseher und Zuseherinnen sind. Und die haben dann wirklich gesagt, Lisa, we can do it, du schaffst das. Und ich habe ehrlicherweise bis heute kein Problem damit, weil mir klar ist, es ist eine andere Zielgruppe, es ist ein anderes Goal und das entspannt total.
Wie groß war da die Überwindung am Höhepunkt quasi zu sagen, hey, und die Eltern zusammenzutrommeln und sagen, Leute, that's it, ich höre auf, beziehungsweise verändere das?
Das Lustige ist, als ich begonnen habe, war ja der komplette Widerspruch, also meine Eltern waren nie dagegen, aber familiär und im Bekanntenkreis haben total viele Leute gesagt, Lisa, du hast ein Masterstudium in politischer Kommunikation.
Was und machst du da?
Warum machst du Sockenplüschtiere? Was ist los mit dir? Und da war ein bisschen eher so der Pushback dagegen. Und das Lustige ist, wenn das dann ein paar Jahre hervorragend funktioniert und du sehr viel Geld damit verdienst, dann ist natürlich so, um Himmels Willen, hör doch nicht auf damit, Kind. Du bist doch erfolgreich damit. Druck das doch noch durch. Aber ganz ehrlich, ich kann das einfach von meiner Persönlichkeit her nicht.
Cool. Was hat das für die Partner bedeutet vielleicht, wenn du von heute auf morgen aufhörst? Hast du das irgendwie ausfaden müssen oder hast du gesagt, hey, weißt du was, das Geld ist mir jetzt egal?
Ich habe das wunderschön mit Joanna kommuniziert, die bis zum heutigen Tag tatsächlich auf TikTok unter Macaroon Millionen von Follower hat und bastelt. Also sie ist wirklich gigantisch und eine wirklich beeindruckende Person. Und wir haben das ganz easy gelöst und sind bis heute super gut befreundet.
Okay, das heißt, sie hat das quasi weiter durchgezogen und du hast alleine für dich entschieden, du hörst auf.
Genau.
Und war das irgendwie, also weil du sagst, du willst heute Leute inspirieren, aber du hast ja wahrscheinlich damals auch Leute inspiriert und zwar Millionen von Leuten. Gab es dann vielleicht jetzt auch öfter Momente, wo du gedacht hast, ich bereue es oder ich vermisse das irgendwie, so eine große Community und so einen großen Austausch zu haben?
Ehrlicherweise nein, gab es nie wirklich. Ich glaube, das Schöne am Basteln ist natürlich, dass die Menschen etwas dann physisch in der Hand haben. Und wenn du bei einem Meet and Greet bist und da kommt jemand und hat irgendwie was gemacht und schenkt dir das oder zeigt etwas her, das ist schon wirklich ein sehr berührender Moment, weil du jemanden hast, der wirklich aktiv sich auseinandergesetzt hat. Jetzt ist es halt her, dass ich eine Nachricht bekomme, dass jemand aufgrund von mir den Kanalnamen überdacht hat oder die Strategie fürs Unternehmen geändert hat, weil ich halt wirklich sehr viele Tipps gebe, wie man beginnen kann auf Social Media. Also wirklich für Anfänger sind da Step-by-Step-Erklärungen online.
Wie würdest du zusammenfassen, was hast du gelernt aus deiner YouTube-Vergangenheit, was dir auch jetzt in deiner Karriere hilft?
Ich glaube, wichtig ist es, dass man die Dinge macht, die man möchte, weil man schlussendlich macht man sie ja ewig lang. Also wenn man sich entscheidet, einen Kanal aufzubauen, dann kann es schon sein, dass es von heute auf morgen etwas ist, was man dann jahrelang macht. Und dem muss man treu bleiben Und das muss man auch wirklich gerne machen. Und was lustig ist, viele beginnen mit Social Media und denken sich, ah, ich koche so gern. Und denken sich, sie kochen dann jeden Tag. Aber in Reality, sie filmen es und schneiden es. Also man setzt sich damit ganz anderen Dingen auseinander, die man vielleicht gar nicht bedenkt am Anfang.
Ich finde es wunderschön, dass du all das bestätigst, was wir seit, glaube ich, 22, 23 Folgen hier predigen. Das ist echt schön. Aber am schönsten finde ich, dass wir ein Beispiel hier haben von jemandem, der sich umpositioniert hat, über Social Media das begleitet hat und es funktioniert einfach. Und du bist tief zufrieden, wie du wirkst. Das ist doch perfekt.
Ich glaube, um das geht es im Endeffekt auch. Und Social Media hat eine wundervolle Art und Weise, dass man eine Art Selbsterfahrung macht, weil man einfach viel mehr darüber reflektiert, was man wirklich im Leben möchte. Und ich würde niemals etwas anders machen. Ich liebe es, wie alles gekommen ist.
Cool. Du hast quasi diesen Kanalaufbau und dieses ganze Drumherum jetzt schon zweimal miterlebt und zweimal durchgemacht, beziehungsweise machst das mit anderen Unternehmen immer und immer wieder durch. Deswegen glaube ich, du bist die perfekte Ansprechpartnerin zum Thema Kanalaufbau und wie man Reichweite auf Social Media generieren kann. Und genau über das werden wir gleich im nächsten Blog sprechen. Lisa, du hast deinen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal von null aufgebaut mit Bastel-Content und jetzt deinen neuen Kanal wieder von quasi null aufgebaut, wo es um Content-Strategien und Content-Creation geht. Das heißt, du bist, glaube ich, die richtige Ansprechperson, die uns sagen kann, wie startet man denn am besten von null einen Account?
Ich glaube, im ersten Schritt sollte man sich Gedanken machen, warum man diesen Account überhaupt macht. Also ich sehe das wirklich häufig, dass Menschen sagen, oh, ich will jetzt auf Social Media erfolgreich sein, aber warum überhaupt? Willst du Reichweite? Willst du was verkaufen? Willst du eine Community? Was ist das Goal? Das ist bei Personen so, aber bei Unternehmen absolut genauso.
Wie erklärst du dir das, dass Leute einfach nur Viralität wollen oder einfach nur das machen wollen? Ist es irgendwie sowas wie berühmt sein oder hat es irgendwie so ein bisschen einen Glitzer? Oder?
Ich glaube, es hat einen Glitzer. Ehrlicherweise, ich glaube, die Sache bei Influencern ist, dass man einfach immer nur die schönen Seiten ihres Lebens sieht. Ist ja auch so kuratiert. Also wir machen 100%. Ja auch logischerweise nur das schöne Foto von dem schönen Perspektive, in dem schönen Outfit. Wir zeigen zu wenig die echten Seiten. Und deswegen denken sich die Menschen, oh, dieses Leben sieht so schön zauberhaft und glitzerhaft aus. Das will ich auch.
Bei Unternehmen ist es ja oft so, dass die auch nur motiviert sind von anderen Unternehmen, oder? Von Konkurrenten.
Absolut,
ja,
absolut.
Jetzt haben die 1000 Follower mehr, jetzt müssen wir es auch machen.
Ja.
Oder? Das bemerkst du auch, oder?
Absolut, absolut. Die Frage ist, ob das wirklich zielführend ist und warum man es eigentlich macht. Also das ist, finde ich, schon der erste Schritt, über den man sich Gedanken machen sollte.
Ich werde euch wundern, wie viele Marketingmanager mit uns schon geredet haben, die Dinge machen wollten, weil es einfach intern besser dann ist, weil sie dann vielleicht in die nächste Karriereleiterstufe hochklettern können oder weil sie sagen können, hey, das haben wir geschaffen.
Und on paper, wir haben so und so viele Klicks erreicht mit dem neuen Video.
Das kann man sehen, ne?
Ja, ich meine, dieses Konkurrenzdenken kommt vielleicht dann auch ein bisschen auf. Glaubst du, dass das auch ein großes Thema ist, dass man wirklich sagt, man will diese großen Zahlen, von denen man träumt, und die bringen einem irgendwie am Schluss dann aber vielleicht gar nichts?
Also ich kenne ausreichend Influencer, die wirklich Millionen von Follower haben und wirklich definitiv nicht so viel Umsatz machen, wie manche, die vielleicht nur ein paar hunderttausend Follower haben, weil es im Endeffekt darum gar nicht geht. Die Frage ist eben wirklich hier, will ich Reichweite, will ich eine Community, will ich was gut verkaufen können, warum mache ich das überhaupt? Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und dann vielleicht Gedanken machen, was man überhaupt bringen möchte für Content. Also warum, was will ich überhaupt zeigen, worum geht es in meinem Kanal? Wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich habe einen Kanal, ich nenne den mal Milchschnitten-Mafia und da geht es dann um Comedy-Content, dann muss ich mir im nächsten Schritt überlegen, okay, wer wäre die Zielgruppe dafür? Wen würde das überhaupt interessieren? Und dann, wo ist diese Zielgruppe unterwegs? Wo erreiche ich die? Auf welcher Plattform?
Wen würde die Milchschnitten-Mafia, sehr spezifischer Name übrigens, interessieren? Ja?
Ich bin dabei.
Spannender Content, der dann kommt. Wie bist du auf das gekommen?
Ehrlicherweise habe ich auf Social Media heute Nachmittag gepostet, dass es einen Contest gibt, welches eigenartige Wort ich hier einbauen möchte.
Und es ist Milchschnitten-Mafia.
Die Milchschnitten-Mafia hat gewonnen, also danke vielmals.
Das war so top.
Es waren so wundervolle Vorschläge, ich zeige sie dir später. Ich wollte sie nicht on air sagen teilweise, aber Milchschnitten-Mafia ging noch.
Das ist FSK 14, glaube ich. Ja. Das können wir mitnehmen, auf jeden Fall.
Aber wenn man dir so zuhört, dann würde man fast schon meinen, eine Community aufzubauen, eine loyale, ist schon ein gutes Ziel, was man haben kann, oder?
Ich glaube, die Community kann dir langfristig sehr viele Dinge erleichtern. Mhm. Ich denke jetzt mal an Hate-Kommentare. Wenn man Hass-Kommentare bekommt und selber darauf reagiert, ist das eine Sache. Aber wenn du Millionen von Views hast, hast du Tausende, klar, zigtausende klar. Kommentare. Und wenn du da eine Community hast, die dich verteidigt, ist es so wie deine eigene Force, die dafür sorgt, dass die Kommentare positiver sind und bleiben. Und ich glaube, eine Community sorgt natürlich auch für Verkäufe, für eine gewisse Treue. Und dann kann man auch eigentlich fast schon ein Movement starten.
Bist du für sowas auch zu Rate gezogen, wenn dann vielleicht ein Kunde mit dem Content, den ihr erstellt, keine Ahnung, einen Shitstorm losgetreten bekommt oder sowas?
Absolut. Also ich glaube, Krisen-PR oder auch auf Social Media sich zu überlegen, wie man langfristig sowas vermeiden kann, ist unfassbar essentiell. Und Shitstorms gibt es ja zu Genüge.
Voll.
Das stimmt, absolut.
Wir lieben Shitstorms. Also eine Zeit lang zumindest war das immer ganz, ganz witzig, weil das drauf reagieren macht einfach Spaß.
Ja, weil man selber nicht betroffen ist, oder sonst?
Naja, wenn es Kunden von uns sind, dann sind wir betroffener, als wir oft sagen, ob wir glauben wollen. Aber ja, nein, es stimmt schon absolut. Das haben wir auch gemerkt. Wenn du loyale Fans in der Fanbase hast, in der Community, die sind wie deine Pressesprecher, deine Soldaten, die kämpfen für dich, als ob es um Leben und Tod geht. Aber ich glaube, die Kernfrage ist, Lisa, wie baue ich das auf? Wie kriege ich loyale Community-Member hin wirklich?
Ja, nämlich wie komme ich an diesen Punkt, dass die wirklich so für das brennen, was du machst, dass sie sich hinstellen und sagen, hey, da schreibe ich jetzt Kommentare, ich mache jetzt Fanpages und ich bin am Start.
Ehrlicherweise, ehrlich sein und auch vielleicht ein bisschen mehr preisgeben von einem persönlich. Also jetzt nicht wirklich nur an der Oberfläche kratzen, sondern auch so ein bisschen vielleicht mal Fehler eingestehen. Ehrlich, nahbar und echt sein. Und dieses Echtsein sorgt dafür, dass man Dinge preisgibt, wo man dann eine gewisse Connection aufbauen kann. Sei es, wenn man vielleicht im gleichen Bezirk aufgewachsen ist, weil man die gleiche Liebe teilt für irgendein Getränk, weil man gemeinsam immer dorthin auf Urlaub fährt und deswegen eine Verbindung hat und über Dinge sich identifiziert, die man sonst nicht kennen würde.
Also würdest du sagen, dass die Community, die Follower das wirklich auch merken, wenn das Ganze nicht so authentisch ist und wenn man vielleicht eher zu perfekt, zu geskriptet, zu geplant den Content aufzieht.
Ich glaube, es braucht eine Balance. Also ich würde da wirklich sagen, man macht sich Gedanken, okay, in meinen Reels-Beiträgen mache ich ein bisschen oberflächlichere Inhalte, aber in meinen Stories gehe ich dann schon ein bisschen ins Persönliche und ein bisschen in die Tiefe. Ich glaube, gerade diese emotionale Verbindung ist etwas, was uns auf Social Media fehlt und wenn wir es dann genau bekommen, dann toucht es uns. Dann haben wir einfach so eine Dopaminausschüttung, weil wir uns denken so, hey, das fühlt sich an wie eine Freundschaft.
Ja.
Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich mir dann irgendwann gedacht habe, so, ich muss jetzt einfach mit diesem Kanal aufhören, weil es sich nicht mehr authentisch und echt angefühlt hat. Ich war auch ehrlicherweise dann schon ein bisschen zu alt fürs Basteln.
Für den Basteln. Also nein, da muss ich jetzt kurz eine Lanze brechen fürs Basteln. Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug basteln, okay? Also da ist man nie zu alt dafür, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Ich lese online immer öfter und höre immer öfter, dass dieses Erfolgmessen anhand von Followern, wie man es ja früher oft gerne gemacht hat und anhand von Abonnenten, irgendwie vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Wie ist da deine Meinung dazu? Wie siehst du das?
Ich glaube, Unternehmen sollte am allerwichtigsten sein, dass es ein Brandfit ist. Ist das eine Person, eine Persönlichkeit, mit der wir einen Deal eingehen können, wo wir nicht in den nächsten 5 Monaten einen Shitstorm bekommen oder dass sie der Marke nicht treu ist oder ähnliches? Das finde ich irgendwo das Allerwichtigste.
Das kann ich von unserer Seite als Agentur auf 100% bestätigen. Also wenn wir mit Unternehmen arbeiten und in Zusammenarbeit mit Influencern Kampagnen planen, dann ist die Reichweite, die Follower-Anzahl natürlich ein KPI, auf dem wir entscheiden, aber es ist nicht der einzige. Viel wichtiger ist der Brandfit, dass man sich als Marke mit dem Influencer identifizieren kann und umgekehrt, dass die Werte zusammenpassen und dass man Bock hat, so banal das auch klingt, mit der Person zu arbeiten, langfristig.
Das geht in beide Richtungen. Also jeder Influencer sollte sich auch immer überlegen, hey, möchte ich mit der Marke zusammenarbeiten? Macht die vielleicht irgendeinen Blödsinn, für den ich nicht stehen möchte? Und da sollten Zahlen generell nie vorderster Front stehen. Sei es Geld als Zahl oder sei es die Followeranzahl, das ist immer das Zweite oder Dritte, was kommt.
Petram, Ilja, Lisa, ich würde gern von euch allen drei jetzt mal kurz hören. Was würdet ihr sagen, wenn ich auf einer Plattform all in gehe und durchstarte? Welche sollte ich am besten bespielen? Wo habe ich die größten
wenn
Chancen?
Wenn du was machen möchtest.
Soll ich es gleichzeitig rausrufen?
Ja, von drei runterzählen.
Das ist eine relevante Frage, bitte.
Das Ziel ist, organisch zu wachsen.
Mit
meinem Content.
Mit deinem zukünftigen Bastel-Account.
Zum Beispiel, ich mache meinen Bastel-Account und ich möchte gerne damit wachsen und viele Leute erreichen.
Wer ist deine Zielgruppe?
Schau, das ist
kommt auf die
ist
Zielgruppe
an. Das Problem,
an,
wenn du drei Social Media
zufriedenstellende
Menschen
Antwort.
So eine Frage stellst.
Ja. Ich finde auch, diese unsichere Antwort ist schon zufriedenstellend, weil vielleicht gibt es auch einfach keine klare Antwort.
Soll ich
können Sie mal das sagen. Gerne.
An. Okay, wenn mein Produkt, ich muss leider so antworten, an den Konsumenten gerichtet ist, Bastel zum Beispiel, würde ich persönlich YouTube nehmen.
Ja.
Wenn es ein B2B-Produkt ist, würde ich LinkedIn nehmen, weil es für mich viel einfacher ist und unfassbar gut funktioniert.
Und wenn ich, das würde ich unterstreichen, sonst hätten wir vielleicht ein Problem in unserem Daily Business.
Das ist schon mal schön.
Und wenn es eine Kombination ist, B2B und für Endkonsumenten, dann würde ich auf Instagram gehen.
Lisa, was meinst du?
Ich glaube, aktuell komplett unterschätzt ist YouTube Shorts. Es hat tatsächlich gleich viele Nutzer und Nutzerinnen wie TikTok, also da sind wir bei 1,5 Milliarden Menschen weltweit. Aber YouTube hat diesen unglaublichen Vorteil, dass es ganz einfach mit Google vernetzt ist. Das heißt, wenn ich ein Produkt eingebe und wir googeln die Produkte, dann kommt ein YouTube-Video, wenn ich ein YouTube-Short dazu habe. Und das ist schon ein absolut essentieller Vorteil, den ich bei anderen Plattformen nicht habe.
Was glaubst du, warum das in Österreich noch ein bisschen unterschätzt ist?
Kann ich nicht beurteilen, ehrlicherweise. Also in Österreich ist einfach so ein starker TikTok-Fokus, wobei YouTube einfach unfassbar im Kommen ist. Und ich kenne sehr viele Influencer, die auch tatsächlich jahrelang TikTok gemacht haben und jetzt stark auf YouTube Shorts einfach wechseln. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, LinkedIn hat einfach das ganze Interface und alles geändert und wirkt einfach viel mehr wie TikTok und Co. Also auch auf LinkedIn ist jetzt ein viel stärkerer Videofokus. Also ich glaube, Video immer for the win momentan. Und Plattform, ehrlicherweise, es gibt Statistiken dazu, welche Zielgruppe wo unterwegs ist. Und daran würde ich mich orientieren.
Wir nutzen das jetzt gleich noch aus, dass wir dich heute hier im Studio sitzen haben. Du bist ja auch Uni-Dozentin und hältst Vorträge über Kommunikationspsychologie und Online-Trends. Es wird kein Vortrag von dir gleich, aber mich würde natürlich ein bisschen was von deinem Know-how interessieren, weil ich glaube, das auch für den Nutzer interessant sein könnte, die Psychologie hinter Online-Trends und vielleicht Social Media ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, da wirst du uns dann gleich hoffentlich einen Einblick geben. Kommunikationspsychologie, Social Media Trends, Lisa, das sind alles deine Themen, die du auch auf deinem Channel besprichst und thematisierst. Wie würdest du denn sagen, was für eine große Rolle spielt denn Psychologie und Kommunikation auf Social Media?
Ehrlicherweise glaube ich, das ist einer der Hauptgründe, warum wir Social Media eigentlich konsumieren, weil wir da einfach eine gewisse Dopaminausschüttung haben in unserem Körper, Dinge sehen, die uns inspirieren, aber natürlich macht das auch bis zu einem gewissen Grad süchtig.
Was sind, glaubst du, die wichtigen psychologischen Faktoren bei der Social-Media-Nutzung? Also geht es viel um Vertrauen? Geht es darum, dass die Inhalte authentisch sind? Oder was sind da so die Punkte? Warum bleibt man dran oder warum konsumiert man?
Man konsumiert ehrlicherweise in der Hoffnung, wieder diesen Dopamin-Rush zu bekommen. Mhm. Du kennst dieses Gefühl vielleicht, wenn du zum ersten Mal einen Song hörst und diesen ersten Beat oder diese ersten paar Beats und dann kommt eine Stimme plötzlich und du denkst, das ist ein richtig guter Song. Und das ist genau dieses Gefühl, was wir haben, wenn wir eine Dopaminausschüttung haben. Und dann haben wir gelernt, hey, diese Playlist war gut oder Energy war gut. Sollte ich öfter hören?
Yes!
Sollte ich öfter hören? Und genauso funktioniert es dann langfristig. Man sieht ein Video, was inspiriert und man hat ja einfach die Hoffnung, dass immer wieder mal vielleicht ein gutes Video kommt.
Wie siehst du das vielleicht? Das hat die Presse auch immer gut erforscht mit den Nachrichtenfaktoren, die mehr auf Negativität aufbauen, weil oft auf Social Media gehen ja auch Videos wirklich viral, die sehr negativ sind, die sehr sensationsgeil sind. Was gibt uns das? Ist das auch eine Art von Dopamin, was wir bekommen? Was sagst du?
Es ist tatsächlich etwas reißerischer und wir reagieren deutlich besser drauf. Also als Beispiel zum Beispiel, jahrelang konnte man irgendwie sagen, hey, das sind die Top 3 Tipps für dein Workout. Aber das funktioniert einfach nicht so gut, wie zu sagen, du wirst nie eine gute Moderatorin sein, wenn du diese 3 Tipps nicht kennst.
Also negativ formulieren, mehr oder weniger.
Weil es spricht dich einfach sofort an, du hast diesen Stress so, ich werde nie eine Gute sein, wenn. Und deswegen bleibst du einfach viel mehr dran und hast diese Sorge, was zu verpassen.
Also man löst vielleicht mehr aus, wenn man den Leuten die Angst gibt oder die Sorge gibt, was zu verlieren oder was nicht zu schaffen.
Absolut.
Absurd eigentlich.
Aber wohin geht die Reise? Glaubst du, wird es immer schlimmer? Weil irgendwann hört ja diese Reise irgendwann auf, oder? Irgendwann noch negativer geht es ja nicht.
Absolut. Ich sage immer, jeder Trend hat einen gewissen Gegentrend. Wir haben jetzt natürlich sehr viel Ragebaiting, wo Menschen einfach aktiv dafür sorgen, dass sie Negativkommentare bekommen, um einfach eine höhere Interaktion zu haben am Kanal. Das ist eine Strategie, die man machen kann.
Okay, also das ist wirklich eine bekannte Strategie.
Absolut.
Strategie, die Leute gezielt verwenden in den Videos.
Um sie wirklich zu triggern, einfach die Reaktionen.
Genau. Könntest du uns da vielleicht ein Beispiel nennen für Leute, die das jetzt nicht kennen?
Also Ragebaiting bedeutet ganz einfach, dass man etwas macht, was die Leute unfassbar ärgert. Mir im Video hat zum Beispiel schon gereicht, wenn ich eine Nummerierung nicht richtig hatte. Also ich hatte einen Countdown und dann war irgendwie die 8 nicht vorhanden.
Oh Gott, das macht mich jetzt vom Erzählen schon wahnsinnig.
Okay. Ja, nein. Aber das in den Kommentaren hält.
Abbruch.
Das ist noch wirklich sehr softes Ragebaiting. Also Ragebaiting, da kannst du ja wirklich eigentlich schon Grenzen überschreiten und Menschen wirklich ärgern, indem du die Spaghetti zerbrichst oder ähnliches.
Ja, aber... Also ich verstehe es schon, dass man dadurch halt polarisiert und viele Kommentare generiert, Leute, die sich aufregen, das ist natürlich immer Traffic, der gut ist, aber dahinter steckt ja eine Person, die dann zwar viel Traffic auf dem Profil hat, aber ist das irgendwie positives Engagement, weil irgendwie auch nicht, oder?
Da kommst du wieder genau zur allerersten Frage, die wir hatten, nämlich, was ist mir wirklich wichtig auf Social Media? Will ich Reichweite? Dann ist Ragebaiting super, dann habe ich viele Kommentare, mein Video wird viel vorgeschlagen. Habe ich dadurch eine authentische Community, die mich mag und mich authentisch findet? Vermutlich nicht. Das ist das gleiche wie bei Clickbaiting, wo man etwas verspricht und dann wird es vielleicht doch nicht ganz gehalten.
Das heißt, am Schluss kommt dann irgendwie die Enttäuschung.
Genau.
Kann dann auch sein, dass man die Leute vielleicht nicht langfristig am Profil hält, oder?
Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist ja das, was bei Influencern ganz essentiell ist, dass sie reflektieren, wie authentisch sie etwas kommunizieren. Aber da gibt es auch zum Beispiel eine Studie dazu, was ist schlussendlich wirklich wichtig, wenn man einem Influencer folgt. Und das ist tatsächlich so, dass wir am wichtigsten empfinden, dass der Produktkenntnisse hat, wenn der ein Produkt promotet. Mhm. Das ist das Nummer eins Ding. Uns ist nicht wichtig, wie viel Follower der hat, wie viel Reichweite der hat. Wir wollen einfach, dass wir das Gefühl haben, hey, das ist eine authentische Koop, dieser Mensch weiß, wovon er spricht.
Wie eine Freundin, die einem irgendwie beim Café empfiehlt, dieser Pulli, den musst du kaufen.
Absolut. Oder diese Milchschnittenmafia.
da hätten wir es wieder. Du hast dieses ganzes Hintergrundwissen, dieses ganze Know-how auch über psychologische Abfolgerungen quasi. Wie setzt du das dann in deinem Content um? Weil Social Media ist vielleicht auch ein bisschen was man ja aus dem Herzen raus einfach locker macht. Aber wenn man dieses ganze Know-how kennt, baut man das dann auch ein? Also baust du die Strategien selber ein?
Tatsächlich habe ich da echt so ein bisschen Schwierigkeiten, weil einerseits will ich professionellen Content, der super hübsch gefilmt ist, weil das mein persönlicher Anspruch daran ist, wie ein Video aussehen soll. Aber momentan performen einfach Videos, die mit dem Handy so ein bisschen liebloser gefilmt sind, unter Umständen besser. Und ich versuche da so ein bisschen eine Balance zu finden und habe hier so zwei Lisas auf meiner Schulter sitzen. Die eine sagt, oh, dein Anspruch an Ästhetik. Und die andere sagt, hey, that's trendy, do it. und deswegen ist es ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Aber es gibt genug Dinge, die sich jede Woche tun. Und deswegen mache ich meinen Kanal, um hier die Leute up to date zu halten.
Du kommentierst ja auch viel Videos, also andere Social Media Videos, die du siehst. Ja, man sieht, es ist sehr professionell, du stehst in einem Studio, wirklich immer top gestylt und dann sieht man auch, wie du sagst, diesen Gegentrend, wo Leute irgendwie Greenscreen, Billo-mäßig sich irgendwie selber ins Eck setzen und im Hintergrund das Video laufen haben. Kommt es auch einfach auf die Zielgruppe an, glaubst du, dass die einen das bevorzugen und die anderen das?
Einerseits das, aber der andere Punkt ist auch der, dass dieses schön kuratierte, perfekte Video ist eine Sache. Aber wir wollen doch ein bisschen diese Authentizität und diese Nahbarkeit. Und das schnell stressig gefilmte mit Smartphone wirkt einfach so ein bisschen aus dem Impuls heraus. Hey, das war so super dringend, ich musste dir das sofort sagen.
Aus dem Leben raus quasi.
Genau, das, was wir wollen auf Social Media. Ein bisschen das Gefühl, dass es echt ist.
Was sind so deine top psychologischen Prinzipien, die du anwendest für Content? Gibt es irgendwas oder die du den Leuten vielleicht ans Herz legen kannst? So, hey, probiert es doch mal für euren Content aus.
Also ein Trend, den ich gesehen habe, der definitiv in den nächsten Monaten, glaube ich, noch ein bisschen anhalten wird, ist, dass man in Untertitel ein bisschen mehr Liebe investiert. Wir kennen alle Untertitel, bei denen wir konstant dranbleiben können. Wir sehen ein Wort nach dem anderen. Wir müssen unsere Augen nicht mehr wirklich bewegen, weil das ist schon ein bisschen mühsam. Deswegen, wir wollen einfach ein Wort hintereinander. Wir wollen gar nicht mehr unsere Augen von links nach rechts bewegen. Aber hier, glaube ich, kommt der Trend einfach, dass man die mit mehr Liebe gestaltet. Also so ein bisschen größer, so ein bisschen andere Schriftarten, ein bisschen mehr Stil reinbringt und hier auch nochmal sich abhebt.
Gibt es irgendwie andere psychologische Effekte oder Prozesse, die du auf Social Media beobachtest, wo du sagst, das findest du gerade besonders spannend oder da bist du gerade voll dran, das mitzuverfolgen?
Ja, also super spannend zum Beispiel sind von dem Video-Editing her, dass man Zoom-Ins einfach an Punkten bringt, wo einfach noch mehr Tiefe und Nähe gepackt werden soll. Also wo man quasi den Zuseher, die Zuseherin zu sich holt. Also dann einen Zoom-In machen zum Beispiel. Oder ganz einfach auch darüber reflektieren, wie man das Ganze am Anfang anteasert. Und da kann man natürlich mit so ein bisschen Negativ-Triggern für ein bisschen mehr Interaktion sorgen.
Das wirkt ja irgendwie alles ein bisschen so, als wären das alles gezielte Strategien, die Leute verwenden und als Nutzer merkt man es aber gar nicht so.
Das ist genau das, ja. Ehrlicherweise ist es genau das. Es geht darum, dass wir die Zuseher und Zuseherinnen maximal unterhalten und auch ihre Aufmerksamkeit bekommen. Das Witzige ist bei Social Media, die Menschen beginnen und sie vergleichen sich nur mit ihrer Konkurrenz. Sie sehen nur die 4, 5 Menschen, die was Ähnliches machen und denken sich, ah, ich muss irgendwie besser werden als die alle. Aber in Realität sind die 5 Menschen nicht deine Konkurrenz. Deine Konkurrenz ist das gesamte Social Media Business. Jedes einzelne Video, jedes Katzenvideo, jedes Pizzarezept, das alles ist deine Konkurrenz. Und da rausstechen, das ist schon wirklich eine Herausforderung.
Lisa, danke, dass du da warst. Danke für die super spannenden Einblicke.
Danke vielmals.
Eine Frage musst du uns jetzt noch beantworten. Warum hast du so eine unglaubliche Erzählstimme? Du klingst wie straight aus dem Hörbuch genommen. Ich glaube, alle Hörer denken sich das gerade.
Ja, das sind viele, viele Jahre ASMR-Videos, die super entspannend sind. Und natürlich auch, wenn du jetzt hier einen Schnitt machst, kannst du nach den Kleber auf der rechten Seite. Das sind so meine Bastelstimme, die natürlich auch für viele Kommentare sorgt. Und dann holt man sie maximal raus.
Okay, das heißt, das ist noch aus der YouTube-Bastelzeit hängen geblieben.
Absolut, ich kann nicht ohne.
Sehr, sehr cool. Lisa, wenn man dir folgen will, wie findet man dich denn?
Unter Lisa Sophie Thoma, so heiße ich auf absolut jeder Plattform.
Perfekt, das macht es sehr einfach für alle da draußen. Genau. Danke, dass du da warst.
Ja, danke vielmals.
Vielen Dank.
Und Petram, Ilja, wir hören uns nächste Woche wieder, 20 Uhr Dienstag.
Hoffe doch.
Bei einer neuen Folge. Freue mich.
In alter Frische.